Stuttgart 21, die Hamburger Elbphilharmonie, der Flughafen Berlin-Brandenburg. Großprojekte verschlingen immer mehr Geld als anfangs berechnet. Das hätte man wissen können. Spätestens nach dem Bau der Trans-Alaska-Pipeline, die das Zehnfache an Kosten verschlungen hatte. Und das ist über 40 Jahre her. Aber wen interessieren schon die Erfahrungen anderer? Werner Eckert erinnert an den Baubeginn der Pipeline am 27. März 1975.
Wo ein Wille ist, ist auch eine Pipeline. Frei nach einem bekannten Sprichwort begann am 27. März 1975 der Bau der Trans-Alaska-Pipeline. Die ARD-Tagesthemen in einem Bericht von 1990 dazu.
20.000 Arbeiter, Techniker und Ingenieure drängten zu den hochbezahlten Jobs. Ein 800 Millionen Dollar teurer großtechnologischer Maschinenpark fiel in die Alaska-Wildnis ein. Das ehrgeizigste Pipeline-Projekt auf dem Kontinent.
Fast 1300 Kilometer über drei große Bergketten und Dutzende von Flüssen. Gesamtkosten am Ende 8 Milliarden Dollar. Und in nur 2 Jahren wurde das Bauwerk fertiggestellt. Eine Pionierleistung, die die USA heute noch feiern. Aber auch eine tiefe ökologische Narbe in der arktischen Wildnis.
Auf der 100 Meter breiten Bautrasse blieb kein Stein auf dem anderen. Bäume, Sträucher, Biberburgen, Vogelnester fielen den Maschinen zum Opfer. Das Wild wurde kilometerweit vertrieben. Indianer verloren ihre angestammten Jagdgründe. Zurück blieben geplatzte Reifen, Ölachen und anderer Maschinenunrat.
Die Vorgeschichte. 1968 entdeckte die Erdölgesellschaft ARCO in der Prudhoe Bay an der Nordküste Alaskas ein riesiges Ölvorkommen, 200 Kilometer nördlich des Polarkreises. Dorthin gibt es für Tanker die meiste Zeit des Jahres kein Durchkommen. Der nächste eisfreie Hafen, Valdez, an der Südküste Alaskas. Und bis dahin musste das Öl über eine Pipeline. Keine einfache Sache. Die Röhre mit 1,20 Meter Durchmesser musste größtenteils auf Stelzen verlegt werden. Das Öl fließt nämlich warm aus der Erde und die Pipeline hätte sich in den Permafrostboden eingeschmolzen, wäre sie direkt darauf gelegt worden. Außerdem ist die Region erdbebengefährdet. Bewegliche Lager auf den Trägern und eine Zickzackverlegung waren die technische Lösung für dieses Problem. Doch der Bau war auch politisch ein Gewaltakt. Umweltschützer und die indigene Bevölkerung, Indianer und Inuit, wehrten sich zunächst dagegen. Erst nach dem Ölpreisschock in den frühen 1970er Jahren setzte Washington die Erschließung der Ölfelder auf eigenem Territorium vehement durch. Die Sorgen um die Umwelt haben sich dann aber als durchaus berechtigt erwiesen. Mehrfach kam es zu Ölhavarien. Eine ungeklärte Explosion beschädigte die Pipeline, ein Farmer schoss ein Loch hinein und immer häufiger im Lauf der Zeit hat der Rost die Rohre und Verbindungen zerfressen. Tausende von Kubikmetern Öl sind in die arktische Wildnis geflossen. Mehr noch, die pure Existenz der Leitung erhöht den Druck auf die Natur im hohen Norden. Das ursprünglich angebohrte Ölfeld ist nämlich weitgehend leer gepumpt. Es fehlt Nachschub. Deshalb kämpft eine Allianz aus Industrie, dem Staat Alaska und der Republikanischen Partei dafür, dass neue Vorkommen erschlossen werden. Sie liegen aber in einem geschützten Gebiet, dem Arctic National Wildlife Refuge. Mit dem Ruf Drill Baby Drill ist Sarah Palin, die Gouverneurin von Alaska und Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, in den US-Wahlkampf 2008 gezogen. Dass die Welt sich vom Öl abwendet, stört dabei offenbar wenig. Klimaschutz und auch das billige Fracking-Gas aus dem eigenen US-Kernland dämpfen die Nachfrage. Doch die Betreiber der Pipeline, letztlich die großen Ölkonzerne, wollen die arktische Arterie mit aller Macht in Betrieb halten.
Für die Ölfirmen ruht die Pipeline heute in der Landschaft, als gehöre sie dazu. Indianer nennen sie eine Narbe im Fleisch der Natur.
Die Firmen wissen auch, sollte die Pipeline je geschlossen werden, dann müssen sie die gesamte Anlage zurückbauen und die Landschaft wiederherstellen. Das wird sie teuer zu stehen kommen.